Ich habe das Auto selbst in den ersten Jahren erlebt. Es war eine Gefahr für Leib und Leben. Und das Auto war für mich nicht ein Auto, was du so hättest auf den Markt bringen können.
Wenn du den Journalismus als Ausgleichsgewicht wie an so einer Kurbelwelle verstehst, dann macht das wieder Sinn. Ich glaube, das ist so der Kernpunkt. Da hat absolut die Medienlandschaft versagt.
Das ist für mich der Punkt, warum wir gesagt haben, das geht nicht. Das ist für mich die Geburtsstunde der Marshalls gewesen.
Es gibt ja so viele Schönwetter-Auto-Podcasts. Ich glaube, wir sind so echt der finsterste, den es gibt.
Die Marshalls Auto-Podcast mit Karl Lehmann und Julian Hüller.
Dann freue ich mich, dass wir hiermit die zweite Folge unseres Podcasts starten können und würde einfach mal damit starten, dass ich ihm mal Danke sage für das Feedback auf die Folge 1 zum Thema Mercedes. Das freut uns extrem, dass das so viel gutes inhaltliches Feedback war. Und deshalb wollen wir heute direkt in die zweite Folge starten. Und das finde ich mit einem Thema, was uns vielleicht selber auf die Füße fällt. Und zwar soll die zentrale Frage dieser Folge sein: Hat der Automobiljournalismus Mitschuld an der aktuellen Autokrise? Und damit müssen wir ja auch uns fragen, lieber Karl, ob auch wir Mitschuld an dieser Krise haben.
Genau, aber bevor wir da so richtig reinstarten, glaube ich, ist erstmal ganz kurz wichtig, klarzumachen, doch welches Gewicht einfach Autojournalismus hat in der Gesellschaft, weil das ist schon ein sehr, sehr wirkmächtiger Aspekt, sage ich mal, für ganz, ganz viele Leute, also nicht nur Leute, die Autos mögen, so wie wir, sondern auch für ganz normale Leute da draußen. Also das heißt, wir sind eigentlich mit Automobiljournalismus, ob jetzt in Fachblättern oder in Tageszeitungen oder im News-TV, jeden Tag konfrontiert. Das heißt also, wenn da Sachen diskutiert werden, dann machen die ein Bild und dann erzählen die eine Geschichte, die man dann einfach auch weitererzählt.
Wir können ja einmal so ungefähr klar machen, ich denke, jeder weiß, was Automobiljournalismus ist, aber wir haben ja nun mal bestimmte Veröffentlichungen in Deutschland, die auch jeder kennt. Also jeder kennt Automotor und Sport, jeder weiß, dass es die Autobild gibt. Das sind so richtig die Fachmagazine. Dann haben wir Automobiljournalismus, wie du schon gesagt hast, in der Tageszeitung. Auch in den Online-Auftritten der Tageszeitung gibt es immer einen Reiter Auto oder Technik oder was weiß ich was. Dann haben wir richtige Fachblätter, die kennen wahrscheinlich die meisten dann schon wieder nicht. Sowas wie die Automobilwoche, die wirklich so die Wirtschaft mit auseinandernimmt. Ich glaube, in dem Podcast wird es aber auch wichtig sein, auch mal auf die Industrie selber zu gucken. Ich werfe nur mal so ein paar Stichworte hin, die wir beackern wollen. Das wird auf jeden Fall mal sowas sein wie VW, VW ID3, aber auch Mercedes, wo man, glaube ich, einfach mal ein bisschen auch drauf gucken muss, welche Fehler begangen wurden und dann natürlich im Umkehrschluss, wie der Journalismus damit umgegangen ist. Und im zweiten Teil, wenn wir uns so die Versäumnisse des Journalismus bei spezifischen Themen angeguckt haben, müssen wir uns angucken, wie sich der Journalismus und ehrlich gesagt die gesamte Medienwelt in den letzten Jahren verändert hat, weil das ein großer Teil ist oder einen großen Teil dazu beiträgt, wie wir diese Frage zu beantworten haben. Weil Journalismus vor 15 Jahren und auch Automobiljournalismus vor 15 Jahren ist überhaupt nicht zu vergleichen mit heute.
Nee, ich glaube, das ist schon ziemlich gut zusammengefasst. Wir haben eben die Transformationskrise in der Industrie, bei den Herstellern und teilweise oder und parallel dazu hatten wir auch eine Transformation in der Medienlandschaft, also auch technologiegetrieben natürlich. Und beide Transformationen zusammen, die haben sich da irgendwie nicht so richtig gut getan, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ein wichtiger Punkt oder vielleicht der markanteste Punkt ist natürlich der Shift von Verbrenner zu Elektromobilität. Ja. Und was das denn so für Erzählungen verursacht hat. Ich glaube, da hast du so ein paar Punkte.
Ich glaube, das ist auch der Punkt, auf den wir uns jetzt hier fokussieren sollten, weil klar, wir können jetzt Versäumnisse des Journalismus beim Thema China, beim Thema Software, weil wir so vielen Themen aufmachen, dann sitzen wir hier 5-6 Stunden. Ich glaube, das bestimmende Thema, nicht nur aufgrund der Spritpreise der letzten Zeit, sondern generell, ist das Thema Elektromobilität. Und da würde ich mal starten mit so ein bisschen, ja, den Erzählungen der Zeit. Nehmen wir mal einen ganz einschneidenden Punkt. 2021 haben sich super viele Hersteller dazu entschieden, Folgendes zu kommunizieren. Wir gehen all in. Wir sagen, Datum X steigen wir komplett aus dem Verbrenner raus. Nehmen wir zum Beispiel mal Volvo, die haben gesagt 2030. VW 2030, wenn auch nur zu 70%. Stellantis, in Europa zumindest, 2030 sind wir raus aus dem Verbrenner. Sprich, eigentlich nur noch batterieelektrische Fahrzeuge. Manche, wie gesagt, noch so ein bisschen mit Hybrid. Aber eigentlich gab es einen ganz klaren Punkt, der an alle da draußen und somit an jeden Verbraucher und auch an uns kommuniziert wurde. Wir sagen Tschüss zum Verbrenner und das Datum steht fest. Was würdest du sagen, sollte die ideale Weise sein, wie ein Journalist und eine Veröffentlichung mit so einer Nachricht umgeht?
Das ist natürlich ein super komplexes Thema, weil die Schwierigkeit exakt an der Stelle ja darin besteht, dass diese Announcements zu sagen, wir gehen zu dem Zeitpunkt all in oder zu 75% all in, das ist natürlich Quatsch, aber ja. Ne? Und genau das schon mal zu dechiffrieren ist ja ultra schwierig, weil du kannst ja gar nicht genau sagen, wie meint denn der Hersteller das eigentlich? Also man merkt, es hat schon so ultra viel Spielraum und da muss man einfach mal kurz einen Disclaimer nochmal machen. Ich habe immer und auch zu der Zeit im Speziellen viele, viele sehr, sehr wache, ich sag's mal so, Statements und Analysen gelesen. Also auch wirklich in großen Publikationen. Also nicht irgendwo versteckt oder so, sondern wirklich große Publikationen, die sehr, sehr smart mit solchen Äußerungen umgegangen sind und die auch wirklich gechallenged haben. Also das ist nicht so, dass es das nicht gab. Aber in der breiten Masse und in der Tendenz, da wurde dieses, ist ein doofes Wort, aber dieses Narrativ natürlich total aufgenommen. Ne? Und deswegen war diese Geschichte auch in der Welt auf einmal. Und alle dachten so, okay, dann wird das ja wohl so sein.
Und haben auch nicht hinterfragt. Du sagst, du hast ein paar kritische Stimmen gehört. Das ist die Frage, was die für eine Kritik geübt haben. Kannst du ja gleich mal sagen, was du da noch in Erinnerung hast. Aber es ist ja der Punkt, wenn man sowas hört als Laie, dann sagt man ja, okay, dann machen die das halt. Dass sowas aber ja ein wirtschaftlicher Aspekt ist, das ist so, als würdest du sagen, meine Firma stellt seit Jahren Müsli-Riegel her und ab morgen bauen wir
Maschinengewehre.
So. Also das ist natürlich nochmal, das ist dasselbe Spielfeld im Groben, aber das ist ja was ganz anderes. Es ist ein kompletter Switch von dem, was man da macht. Ein Elektroauto ist ein ganz anderes Fahrzeug als ein Auto mit Verbrennungsmotor, weil ganz andere Komponenten da drin sind. Das heißt, ich muss ganz andere Sachen entwickeln, ich muss ganz andere Dinge einkaufen, ich muss aber auch bestimmte Dinge auf einmal weglassen und Leute, die für, nehmen wir mal das Thema Getriebe oder für das Thema Zulieferer von Wasserpumpen und Lichtmaschinen und was weiß ich was, in einem Auto, die auf einmal nicht mehr notwendig werden, dann muss ja irgendwo auch im Kopf was klingeln und sagen, kann das funktionieren auf der einen Seite und man behält einfach das gleiche Personal und die gleichen Lieferketten oder kann das nur funktionieren, indem man extrem Dinge wegstreicht? Und natürlich auf der zweiten Ebene auch, kann sowas überhaupt finanziell funktionieren? Kann ein Hersteller sowas finanziell tragen? Und das sind Punkte, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass ich zumindest in den Mainstream-Medien, die der Großteil der Bevölkerung liest, hört, sieht, gehört habe. Ich gefühlt nicht.
Das hat ja schon vorher angefangen. Dass also quasi in der Zeit, also wo wirklich der Boom von Tech-Firmen war, also oder wo man Tech-Firmen das erste Mal ganz neu wahrgenommen hat, weil es diese Apple-Keynotes gab. Und dann war das auf einmal cool, sich eine Apple-Keynote reinzugucken. Und die waren ja wirklich geil produziert, ne? Weil das einfach neu war. Und dieser Style, der hat dann einfach total auf die Automobilindustrie abgefärbt, weil alle wollten auf einmal so cool sein wie Steve Jobs oder Tim Cook und wollten da auf der Bühne quasi die ganz großen Räder drehen und die ganz großen Visionen. Also das geht ja nicht mehr, wir bauen ein cooles Auto, sondern das musste ein Superlativ immer her, es musste zum Mars geflogen werden. Das ist Quatsch, hat niemand versprochen. Aber das war ja so der Trend damals. Also das heißt, die Autoindustrien oder die Automarken haben sich als Tech-Firmen plötzlich verkauft, weil das en vogue war. Dieter Zetsche sagte, wir sind kein Autokonzern mehr, wir sind ein Mobilitätsanbieter. BMW sagte, we are a tech company that happens to build cars. Also es ist eine ganz klare Neupositionierung der Marke. Und das wissen wir heute, das haben die Kunden nie so angenommen. Und dieser Schwenk in der Strategie, der wurde ausnahmslos von allen Fachblättern, von allen Mainstream-Medien komplett so mitgegangen. Der Journalismus hat das nie gechallenged, sondern diese schöne neue Welt, die war eine super Story, die konnte man super verbreiten. Und jetzt geht's richtig los. Reichweiten ohne Ende. Und dieses Bild vom CO2-neutraler Mobilität, das ist ja auch schon so eine Verklausulierung, wo wir ja genau wissen, es gibt sowas nicht wie CO2-neutrale Mobilität. Das wurde aber einfach gesetzt als Begriff. Und ich denke mir, da hat das wirklich angefangen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sein, als wir zum Beispiel in Las Vegas waren, CES, das sind ja so beliebte Plattformen, wo die Hersteller das erste Mal diesen Schritt gegangen sind und so ein bisschen einen auf Apple gemacht haben. Mhm. Da habe ich das auch nicht so wahrgenommen. Da habe ich da auch dran geglaubt in dem Moment. Also das ist schon, man fällt da auch drauf rein. Das ist auch nicht als, ich kritisiere das auch nicht als dumm, sondern ich glaube, da ging es auch ganz vielen Kollegen von uns so, dass die das wirklich geglaubt haben. Die dachten, das ist so der neue Schritt. Und was ich damals aber tatsächlich nicht verstanden habe, ist der absolute Zusammenhang aus, wenn die so werden, wie sie sagen, und die Produkte so werden, wie sie das versprechen, dann ist das nicht mehr vereinbar mit dem, was ich eigentlich an einem Auto geil finde und was ich an Autos liebe. War mir zu dem Moment nicht klar und deswegen fand ich das auch alles total cool und so. Und in die Falle sind sie aber alle reingerannt. Der entscheidende Punkt dabei ist ja, wir kritisieren das jetzt so, als wäre das jetzt ein Staatsverbrechen. Das Problem liegt ja dahinter, dass wenn du also eine Industrie oder eine ganze Branche nicht mehr kritisch challengest, dann wird die selbstgefällig. Und das ist sie absolut geworden.
Gutes Beispiel zum Beispiel auch VW mit dem ID3. Ne? Also wenn du dich daran erinnerst, nachdem klar wurde, Tesla hat mit dem Elektroauto ganz schön eingeschlagen und eine eigene Infrastruktur aufgebaut und das ist jetzt der neue heiße Scheiß, war ja klar, die anderen wollen nachziehen, die lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Und natürlich war der Blick dann bei allen Richtung VW. Was macht denn jetzt VW? Wie geht denn jetzt VW gegen Tesla vor? Und dann war ja die erste große, richtige Nummer der ID3. Und der ID3, für die einen wissen es, die anderen vielleicht nicht, der wurde verkauft als ID3, also die dritte Idee. Und die dritte Idee ist die dritte Idee nach der Käfer, der Golf und jetzt der ID3. Das heißt, die zwei absoluten Erfolgsmodelle und der dritte in der Reihe ist jetzt der ID3. Der wird sozusagen schon zum Helden gemacht, bevor er überhaupt geboren ist. Also der kann eigentlich, wenn wir ehrlich sind, konnte der nie das erfüllen, was sie sich erhofft haben, weil du bist in die größten Schuhe gesteckt worden, in die du gesteckt werden konntest und du konntest nur scheitern und er ist gescheitert. Aber dieses Narrativ haben erstmal super viele Journalisten auch mit aufgenommen, haben alle gesagt, das ist jetzt der neueste Scheiß. Da sind auch viele in eine Falle getappt, die VW ihnen gestellt hat. Da gibt es Fälle, dass Journalisten eingeladen wurden, dieses Auto zu fahren, bevor es auf dem Markt war. Da wurden genau, übertrieben gesagt, die Stecker gezogen, von denen VW wusste, die funktionieren noch nicht. Und es wurde ihnen mehr oder weniger ein gut rollendes Auto hingestellt, was gut federt, gut lenkt und erstmal gut aussieht. Also ne, einen Kofferraum hat und du kannst hinten sitzen. Aber die Stecker, auf die es ankommt, die Software, wie lädt der, wie ist der Umgang mit dem Akku, alles so Sachen, erstmal außen vor lassen, damit die Kollegen erstmal schön positiv berichten, das Auto erstmal im Vorfeld, bevor es überhaupt bestellt werden kann, gut dasteht. Und dann gucken wir mal weiter, wenn es soweit ist. Und wir alle wissen, wie es weitergegangen ist. Die Software war grottoid. Ich habe das Auto selbst in den ersten Jahren erlebt. Das ist in Autobahnen den falschen Linien gefolgt, hat Notbremsung gemacht, wo keine Notbremsungen notwendig waren. Es war eine Gefahr für Leib und Leben. Bin ich vielleicht eine negative Ausnahme, aber ich habe das so erlebt. Und das Auto war für mich nicht ein Auto, was du so hättest auf den Markt bringen können. Da sieht man ja auch, dass es nicht nur aus der Perspektive ist, okay, die Journalisten hätten dagegen angehen können und müssen eben die Konfrontation suchen, auch den Gegenpol darstellen, sondern es war auch ganz klar ein Punkt, die wurden halt hier und da auch ein bisschen eingepackt, ne, umschifft, in Watte gepackt und dass man da auch wieder rauskam. Und da gibt es ja auch andere Fälle, Dieselgate zum Beispiel, das lief ja auch alles ein bisschen anders.
Genau, und zu dem Thema ID3, das, wie du schon sagst, diese Geschichte, dass sozusagen jetzt der ID3 die Fortsetzung von Käfer und Golf ist, das ist ja eine Behauptung, die hat ja VW erfunden. Das hat ja nicht ein Journalist erfunden. Und trotzdem war es, ich sag's mal so, die allererste, wenn es nicht die Titelzeile war, dann war es, da war vielleicht die Titelzeile war das Auto, was jetzt, woran sich VW Zukunft entscheidet. Und dann war da drunter, der ID3 soll der, ja klar, das ist so formuliert wie Konjunktiv, aber im Grunde genommen wurde erstmal schon mal die Geschichte mit aufgenommen. Ja. Und da kann man jetzt, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, wenn wir das jetzt so kritisch beleuchten, weil die Autoindustrie kam ja sowieso aus dieser Dieselgate-Delle. Also die haben da richtig auf den Sack bekommen. Und als Autojournalist, also du hast ja auch ein Interesse an einer gut laufenden Industrie, du bist ja nicht Autojournalist, um die zu zerlegen, sondern du gehst mit Produkten ja kritisch um, hast du ja trotzdem ein Interesse zu sagen, ey, das ist ein wichtiges Produkt, da hängt jetzt auch was dran, wenn du vielleicht unbegründet zu scharf schon von vornherein reingehst. Mhm. Du musst ja erstmal dem Produkt eine Chance geben oder der Strategie eine Chance geben, um sich zu entfalten oder auch nicht. Und dann kannst du das im Nachhinein nochmal gerade rücken. Und ich glaube, da ist einfach so ein bisschen der Kompass verrutscht und man war da zu sehr im Goodwill-Modus. Und es ist wie oft im Leben, dass wenn du das eine möchtest und darauf hinarbeitest, dann landest du oft auf der anderen Seite am Ende. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen passiert.
Ich glaube, das ist auch, wo du gerade das Dieselgate ansprichst, auch da so ein bisschen der Fall war. Ne? Ich glaube schon, dass das, also wir wissen ja, dass das Thema nicht jetzt veröffentlicht wurde und bekannt wurde durch irgendein deutsches Medium. Ist jetzt nicht so, dass da Spiegel, FAZ oder Co. oder AMS gebohrt hätte so lange bei VW, bis sie da die große Headline hatten, sondern das kam aus den USA. Das kam aus den USA, dass da rausgefunden wurde, dass dort eine Abschalteinrichtung, wenn man sie so nennen kann, verbaut war. Und dann ist das ganze Ding erst geplatzt. Die Frage ist, hätte es der Journalismus in Deutschland eigentlich längst wissen müssen? Vielleicht wusste er es auch. Vielleicht hat er eine Ahnung gehabt und hat nicht tief genug gegraben.
Das ist natürlich auch schwierig zu sagen, wenn man jetzt sagt, so der Journalismus, dann ist ja auch allen klar, die jetzt hier zuhören, dass wir da jetzt nochmal Disclaimer, nicht jeden Einzelnen quasi, ich sag's mal, im Nachgang so erziehen möchten. Weil wir ja wissen, dass es in der Situation immer anders aussieht, als im Nachgang klug zu reden. Aber ich glaube schon, dass man jetzt rückblickend zumindest mal Szenarien diskutieren kann. Also die Möglichkeit, dass wenn der Autojournalismus in Deutschland gegenüber der eigenen Industrie ein bisschen schärfer gewesen wäre, dann hätte es natürlich auch dazu führen können, dass dieses Dieselgate gar nicht so ein hohes Momentum aufnimmt. Das wurde ja direkt ein Politikum. Hättest du das schon, das ist glaube ich schon vor 2010 bekannt gewesen, also intern, hättest du da schon angefangen zu sagen, Leute, wir haben hier wirklich brisante Unterlagen und ich glaube, wir müssen da jetzt eine Lösung finden. Dann hätte das vielleicht dieses Momentum abgeschwächt und es wäre gar nicht so weit gekommen. Weil guck mal, die Dieseltechnologie danach, ich glaube, moderne Diesel sind die saubersten Verbrenner der Welt. Also ich glaube, Passat-Diesel ist also wirklich ein Vorzeigetechnologieprodukt. Aber es kann überhaupt nicht mehr diese Reputation bekommen, weil es total kaputt gemacht wurde. Und ich glaube, das ist im Prinzip symbolhaft für das, was wir eigentlich gerade heute diskutieren, dass wir sagen, ich glaube, man muss früh genug so eine Entwicklung erkennen, kritisch challengen, ohne der Boomer zu sein, um zu sagen, ey Leute, wenn ihr das überzieht, das bricht zusammen und das ist brutal zusammengebrochen. Mhm. Im Nachgang einfach zu sagen, lass mich eine Sache noch zu Dieselgate sagen. Klar. Da bin ich nämlich so ein bisschen, ich sag's mal, bipolar, weil ich, nachdem diese Welle dann über uns alle zusammengebrochen ist, muss ich sagen, habe ich wieder den Counterpart eingenommen. Dass ich sage, das ist wahrscheinlich auch so ein journalistischer Ansatz, dass ich merke, wenn was zu sehr nach links schwappt, dann brauche ich rechts ein Ausgleichsgewicht. Das müsste dann der Journalismus sein. Wenn was zu weit nach rechts schwappt, dann brauche ich links wieder eins. Also das muss irgendwie die Mitte treffen. Mhm. Und nach Dieselgate war das einfach zu viel. Also das war wirklich so, wo ich gesagt habe, das ist doch alles lächerlich, die deutsche Umwelthilfe. Also das ist wirklich eine Sache, die müsste man einfach nur kaputt machen, weil die so viel einfach kaputt gemacht hat. Da war mir dann auch wieder der Journalismus zu leise. Da hätte man einfach viel, viel krassere Lobbyarbeit in Zusammenhang mit der Industrie machen müssen. Das widerspricht sich jetzt scheinbar mit dem, was ich sage. Aber ich glaube, wenn du den Journalismus als Ausgleichsgewicht wie an so einer Kurbelwelle verstehst, dann macht das wieder Sinn. Und mir war das nach, bevor Dieselgate, rückblickend, zu wenig und danach auch wieder. Mhm. Und das sind so die Mechanismen, die, finde ich, die sind in so einer Unwucht, um im Bilde zu bleiben, bis heute. Nochmal, es gab ultra viele kritische Sachen und die Elektromobilität ist ja einfach in den Medien immer, wird ja immer hinterfragt. Das ist ja Baseline.
Die Frage ist, an welcher Stelle?
Genau, und da widerspricht sich speziell der Autojournalismus, und da müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen die layern. Wenn du den Journalismus als Ganzes nimmst, dann hast du da, glaube ich, eine ganz gut ausgewogene Partie. Und wenn du jetzt mal konkret in den Automobiljournalismus gehst, also wir reden mal über die Fachblätter, AMS, Autobild, da gibt es ja Autozeitung, gibt wahrscheinlich noch ein paar. Die Logik widerspricht sich dann so ein bisschen indirekt, weil die legen den Fokus auf einzelne Produkte. Also die verlassen quasi die Metaebene und schauen sich einzelne Produkte an. Und diese einzelnen Produkte sind in dem Framing, in dem sie, die sie betrachten, immer gut. Die sind immer gut. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es mal über einen längeren Zeitraum, also erkennbar, als wirklich als erkennbares Muster dieser Publikation, eine Lesart gab, die heißt, Achtung, das challengen wir richtig krass. Und das liest du auf Anhieb. Der neue ist Murks. Das kannst du schöner schreiben, aber das ist dann die Aussage. Habe ich noch nie so gelesen, sondern da werden dann immer, wie soll ich denn das sagen, so Ausweichthemen angegangen. Ist er der beste Opel Astra aller Zeiten? Das beantwortet ja überhaupt gar nicht die Kernfrage. Jetzt könnte man sagen, das ist auch nicht unsere Aufgabe an der Stelle. Da kann man sich dann auch wieder rausmogeln. Aber insgesamt widersprechen natürlich, ich sag's mal durch die Bank weg, immer, der ist gut. Es gibt halt, eigentlich gibt es nie schlechte Autos.
Nee, es gibt immer nur mal hier und da eine schlechte Eigenschaft, aber man findet dann immer ganz schnell auch eine gute, die schlechte mindestens in die Waage wieder bringt.
Genau, also das heißt, da ist einfach der Journalismus zu nah an der Industrie. Jetzt könnte man sagen, Vorsicht, was genau werft ihr denn den einzelnen Produkten jetzt vor, die da getestet wurden? Richtig, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Weil, na klar, der fährt, lenkt nach links, lenkt nach rechts, tralalala. Aber natürlich sind gerade bei der Elektromobilität diese Punkte, dass diese Autos in keinster Form diese Reichweiten erreichen. Jetzt, das Delta wird kleiner, weil die Entwicklung weiter vorgeht. Aber die letzten 10 Jahre hätte jede Product Review in der Headline haben müssen, stimmt nicht. Ist noch nicht mal die Hälfte des Geldes wert. Egal welches Auto. Stimmt nicht. Ist noch nicht mal die Hälfte des Geldes wert. Und egal welche Publikation ich aufschlage, muss mich das einfach fairerweise so treffen.
Ja.
Damit, weil das ist ja klar, je öfter ich irgendwas erzähle, desto mehr verfestigt sich das und so weiter und so fort. Wenn ich das halt einmal von 100 Mal mache, dann ist ja klar, was das für einen Effekt hat.
Mhm.
So, und was hat das für einen Effekt? Die Industrie sagt, siehste, unsere Produkte kommen gut an bei der Presse.
Ja.
Das ist also ein ziemlich komplexer Mechanismus, der aber am Ende, und nochmal, da will ich eigentlich nicht Einzelne ansprechen, sondern es geht mir um den Gesamtmechanismus. Das ist wirklich der Punkt, warum wir dieses Thema aufmachen, wo wir sagen, okay, das haben wir lange beobachtet und wir haben das oft schon vor Jahren schon gesagt, Vorsicht, das ist eine Kultur der Lobhudelei. Das wird sich in irgendeiner Form rächen. Und guck jetzt auf den Markt. Wir haben absolut, wie sagt man, farblose Produkte, die technologisch sich zwar weiterentwickeln, aber das trifft jetzt auch noch auf einen viel kritischeren Markt, weil auf einmal die Leute nicht mehr sagen, wir leasen uns ein Auto nach dem anderen. Und wenn natürlich ein Journalismus das alles immer nur toll und gut findet, dann wird das schwierig in der Selbstwahrnehmung von so einer Industrie. Also ich glaube nicht, dass der Journalismus da der Ursprung ist. Aber die haben schon ihren Teil dazu beigetragen.
Und da kann man ja mal die Frage natürlich auch stellen, also wir haben jetzt viel von der Elektromobilität gesprochen, zum Thema Wirtschaftlichkeit gesprochen und wie ehrlich sie mit den Produkten umgegangen sind. Die Frage ist natürlich auch, hat der Journalismus genug Alternativen aufgezeigt? Da will ich mal so ein bisschen vielleicht aus unserem eigenen Nähkästchen plaudern. Also wir arbeiten ja zum Beispiel viel für Vox Automobil und da ist natürlich auch die Frage, wir tragen ja Themen auch in diese Sendung rein. Müssen wir uns auch natürlich selber angucken und die Frage stellen, ob wir die passenden Themen reingetragen haben, die halt auch andere Sachen aufzeigen. Ich würde sagen, was ein Thema ist, womit wir uns beide viel beschäftigt haben, ist zum Beispiel das Thema E-Fuels. Also einfach zu sagen, gibt es denn noch was anderes als die Elektromobilität, also batterieelektrische Fahrzeuge, die auch, um es wie eben in Anführungszeichen zu setzen, CO2-neutral agieren können. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich ein Feld, wo ich immer mal wieder was gehört habe, sei es das Thema Wasserstoff, weil aber natürlich auch das ein oder andere, wenn auch nicht ganz fertige Produkt auf den Markt gekommen ist. Also Toyota hat ein fertiges Produkt auf den Markt gestellt und auch Hyundai hat ein fertiges Produkt auf den Markt gestellt. BMW hat auch mal ein Wasserstoffauto gemacht, aber halt nicht für die breite Masse. Aber da kam ja immer mal was und dann wurde dieses Produkt auch angeguckt. Dann wurde auch ein bisschen die Frage gestellt, ja, ist das sinnhaft? Wo kommt der Wasserstoff her? Wie tankt man den? Was ist die ganze Kette? Und so weiter und so fort. Und das Gleiche auch bei E-Fuels. Da würde ich schon sagen, aus meiner Sicht von den Sachen, die ich selber gemacht habe, aber auch das, was ich so gelesen habe, da wurde für mein Empfinden ausreichend berichtet. Vielleicht nicht immer mit diesem Nachdruck, das ist eigentlich auf Augenhöhe auch mit der Elektromobilität, wenn man es vorantreibt, weil immer sehr schnell ja auch negative Seiten dessen berichtet wurden. Die fallen die bei der Elektromobilität unter den Tisch, finde ich auch nicht. Also es wird schon darüber berichtet auch, dass die Gewinnung der Rohstoffe kritisch ist, dass das Recycling noch schwierig ist, beziehungsweise noch nicht ausgerollt. Da habe ich auch Beiträge zu gemacht, sowohl zur Rohstoffgewinnung als auch zum Thema Recycling. Also das wird schon auch begutachtet, aber ich würde sagen, es wird schneller mit negativen Beispielen beim Thema E-Fuels gearbeitet und beim Thema Wasserstoff als beim Thema Elektromobilität. Oder vielleicht im Verhältnis. Man hört viel mehr Positives von der Elektromobilität und nur ab und zu mal die negativen Seiten wirklich in einer guten Veröffentlichung. Und bei den anderen Sachen ist es vielleicht eher so, geht es schon Richtung 50-50, dass immer super schnell kommt. Ja, E-Fuels würden gehen, aber.
Das ist auch mein Gefühl. Ich weiß bloß gar nicht, ob das nicht so eine sehr, wir sind ja da mit unserer Wahrnehmung extremst spitz. Ja. Wir scannen das ja alles, wo wir sagen, ah, siehst du, da sagen die wieder das, da sagen wir, also wir sind ja da so tief drinne, dass ich mal in den Raum stelle, dass wir da nicht einen ganz neutralen Vogelperspektive auf die Sache haben, ja, sondern da schon sehr, sehr alert sind. Ja. Aber ich glaube, ich würde schon eine Etappe früher reingehen. Und zwar ist eine These von mir, das fängt dann wahrscheinlich so bei Dieselgate an, das ist schon der Punkt, den ich meinte, dass mir da zu wenig, Moment mal, ja, da ist diese Software drinne, aber jetzt lassen wir mal ganz kurz die Kirche im Dorf. Dann müssen wir mal ein bisschen Strafzahlung machen. Und dann werden wir da auch wieder die entsprechende Technologie nachliefern. Also da wurde mir zu wenig, halt, stopp, jetzt ist genug. Wir können das kritisieren, aber da ist eine rote Linie. Und ab da wird es so industrieschädigend, wo ich mich frage, wer hat denn da eigentlich welches Interesse? Da war mir der Journalismus das erste Mal viel zu defensiv. Aber auch die Industrie. Und ich habe immer das Gefühl, die sind immer gleich auf. Also wenn es eine Euphorie gibt, dann ist die so ein bisschen beidseitig. Wenn es eine defensive Haltung gibt, dann ist das auch an allen Fronten defensiv. Und da denke ich ganz generell, wenn wir jetzt über gerade die Euro-7-Norm sprechen, die da so im Raum steht und auch schon die vorhergehenden Stufen, die ja auch nicht ganz ohne waren, da fehlt mir total der zweite Weg, der sagt, halt, Moment, ich glaube, wir gehen das nicht mit. Ihr könnt das jetzt beschließen, aber wir werden alle Mittel und alle Hebel in Bewegung setzen, dass diese Gesetze so nicht kommen. Und wir sehen ja das Verbrenner aus, natürlich kippt das. Und das wird auch so nicht kommen. Das ist aber nur viel zu spät. Weil jetzt, man merkt so, man kann jetzt aus dieser Deckung rauskommen und jetzt trauen sich auch wieder welche. Also das hat auch was mit Mut zu tun. Und dieser Mut und dieses Selbstverständnis auch zu sagen, Moment, ich glaube, ich bin mit dem Status quo nicht zufrieden. Was muss ich denn, oder nicht, weil der mir nicht gefällt, sondern weil das eine logische Ableitung gibt, warum das wahrscheinlich auch keine guten Konsequenzen hat. Und da wurde meiner Meinung nach dieses absolute Einknicken der Industrie auch durch den Journalismus überhaupt nicht gechallenged. Die Industrie hätte mit der Lobbyarbeit, die sie betreiben kann, in jedes EU-Parlament nachts um 3 einreiten können und sagen können, halt, alle Mann tanzen jetzt hier an und wenn ihr aus Afrika zurückfliegen müsst, wir sehen uns jetzt hier in 10 Minuten und dann kippen wir diese Scheiße. Das ist überhaupt nicht passiert, weil diese Verteidigungshaltung beruht natürlich auch auf einem Medienecho. Und da hat niemand diesen Hebel gefunden. Und das ist schon so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, das ist so der Kern, ich glaube, das ist so der Kernpunkt, der für mich in meiner Logik sagt, Achtung, da hat absolut die Medienlandschaft versagt. Die hätten viel eindeutiger das Offensichtliche sehen müssen, nämlich dass das Wanken der Autoindustrie in Europa katastrophale Folgen hat für alle Volkswirtschaften hier auf dem Kontinent. Da denke ich, das war doch klar. Das haben ja auch ganz viele gesagt. Wo ist die Aktion gewesen? Lässt sich jetzt vielleicht so einfach sagen. Das sind ja immer kleine Zahnräder, in denen wir arbeiten. Und wenn wir selbstkritisch sein müssen und sagen, welche Themen hast du wie gemacht in deiner Laufbahn, die vielleicht auch genau so kritikwürdig sind, wie du es gerade sagst, habe ich 2, 3 gefunden.
Gib mal ein Beispiel.
Also grundsätzlich diese Tech-Euphorie, das war einfach cool. Das war so eine Aufbruchsstimmung und gerade auch auf einmal waren die CEOs nicht mehr die Schlipsträger, sondern die hatten so Lederjacken an und dann standen die dann da auf der Bühne, haben was Cooles gesagt. Das war auf jeden Fall viel, viel zugänglicher. Ne? Und klar, so diese amerikanische Show, die du da mit reingebracht hast, auf einmal in so stockkonservative deutsche Unternehmen, das war schon viel besser als vorher. Ne? Man konnte sich dann auf einmal duzen. Angenehm. Definitiv, da hat mir der Weitblick gefehlt, zu sagen, was macht denn das eigentlich, wenn wirklich Autos jetzt so werden wie Smartphones und Software, Katastrophe eigentlich, ne? Hätte man sagen müssen, hey, stopp, nein, niemand will Smartphones auf Rädern. Das sehen wir ja jetzt. Das kam mir damals nicht in den Sinn. Ich glaube, das ist schon so, wo ich sage, okay, das habe ich einfach nicht gecheckt. Dann gibt es aber auch ganz, ganz konkrete Sachen, die hatten wir auch in der letzten Episode, das Thema EQC. Das war offensichtlich ein totaler Fail. Mercedes erstes richtiges Elektroauto, sag ich mal, war offensichtlich ein totaler Fail. Ich glaube, der Beitrag, den wir dann im Fernsehen gemacht haben, der war sehr, sehr positiv. Ich glaube, das haben wir sogar mit dem Tesla 3 oder so verglichen. Das ist natürlich ein anderes Format des Auto, aber trotzdem haben wir so Technologiestandards verglichen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wohlwollend ausgefallen. Man hätte das, was ich vorhin angemahnt habe, das Kind beim Namen nennen müssen und sagen müssen, absolute Grütze, Freunde, guckt euch das Auto an. Wir reden keine weitere Minute, ab zurück in die Werkstatt und wir sehen uns, wenn ihr wieder ein richtiges Auto gebaut habt. Das wäre eine ehrliche Auseinandersetzung gewesen, nicht nur für den Verbraucher. Man muss ja auch glaubwürdig sein als Medium. Das wäre ein glaubwürdiges Statement gewesen. Da wärst du angeeckt. Da wärst du aber richtig angeeckt. Da hätten alle gesagt, was heißt denn das jetzt? Bist du ewig gestrig? Na, das musst du dir auch
anhören. Ja, musst du den sofort anhören.
Ich nenne sie Kollegen auf der PR-Seite, die hätten definitiv unangenehm nachgefragt.
Mindestens.
Und ich glaube, man hätte auch wahrscheinlich auf so einer Metaebene dann sagen müssen, ja, wie, jetzt bringen die eine neue Technologie und du zerreißt die so. Ist ja eigentlich klar, wie viele Arbeitsplätze da dran hängen. Ja, Umkehrfrage, wie viele Arbeitsplätze hängen denn jetzt eigentlich dran? Ne? Also wie auch immer, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall so ein ganz klassisches Exemplar, wo ich sage, ich glaube, da war ich mit mir selbst auch nicht kritisch genug. So.
Ich finde das einen guten Punkt, um es zu verstehen, also eigentlich das abzuschließen, was wir hier haben, um mal zu sagen, wenn wir darauf gucken, welche Entscheidungen in der Automobilindustrie getroffen wurden, die zu einer Krise geführt haben, wie ist der Journalismus damit umgegangen? Nicht streng genug. Ich glaube, so kann man es einfach zusammenfassen. Die Waage ist zu sehr in eine Richtung ausgekeilt. Der Journalismus als Gegenpol hat einfach nicht stark genug dagegen gehalten. Um das einmal so zusammenzufassen, und da können wir uns auch nicht rausnehmen, weil man an bestimmten Stellen in diesem Prozess einfach nicht stark genug dagegen gehalten hat.
Ich finde das trotzdem wichtig, in den Kontext nochmal reinzubringen. Da waren wir definitiv nicht stark genug. Aber ich glaube, dass wir generell von der Grundauslegung, ich meine, guck dir die Marshalls an, eher eine kritische Haltung denen gegenüber haben. Also ich glaube, das kann man uns nicht nachsagen, dass wir da nicht Sachen benennen. Und das kommt auch daher, und da muss ich auch wirklich eine Lanze brechen für das Format, für das wir arbeiten, Vox Automobil. Das ist ein wirkliches journalistisches Autoformat. Das ist nicht ein Unterhaltungsformat, so wie Grip, sondern das ist schon sehr journalistisch. Und mir fallen viel mehr Beiträge, Berichte, Themen ein, die sehr, sehr, sehr kritisch waren, weil das, wie soll man sagen, das Mantra in der Sendung ist eigentlich immer, denk die Sache weiter, hinterfrage sie bitte. Also eigentlich ganz journalistischer Grundsatz. Und das gelingt dann auch mal nicht, ne, wenn man dann in so einem Produktreview ist. Aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, und so sind wir einfach geprägt, ist das eine Sache, die schon sehr, sehr, sehr glaubwürdig, authentisch und journalistisch ist. Und wir haben, da habe ich mir auch welche aufgeschrieben, da gab es ein paar Beiträge und Produktionen, wo ich dabei war, die ich auch so zu verantworten hatte. Die waren dann sehr mit Auseinandersetzung mit der Industrie behaftet.
Ich wollte das gerade sagen, das gibt es bei mir ganz genauso. Also sag gleich mal deine Beispiele, aber vielleicht einfach mal für die Zuhörer, um es zu verstehen. Man kriegt ja auch gerne mal bei Instagram und so dann Kommentare, ja, der Beitrag wurde gekauft von der Automobilindustrie. Das findet nicht statt. Aber was viel mehr stattfindet und was die Leute nicht sehen und nicht wissen, wie oft nach Beiträgen E-Mails, Anrufe und was weiß ich was von den Herstellern in der Redaktion stattfinden, wo sich darüber beschwert wird, wie man mit was umgegangen ist, wo gesagt wird, das kann man so nicht machen, das wäre nicht richtig. Also wo einfach richtig krass dagegen geschossen wird und wo diese Redaktion aber auch dagegen hält. Weil es einfach eine Gegenmeinung zu etwas ist. Ich habe das so oft schon erlebt. Ich habe seitenweise gesehen von Beschwerde über Dinge, die irgendwie gezeigt wurden, die so nicht stimmen können, so nicht funktionieren können. Und ich kann mit 100%iger Sicherheit sagen, das, was da gezeigt wird, ist so passiert. Da wird nichts gefaked, nichts irgendwie hingedreht, sondern die Sachen, die da gemacht werden, gerade zum Beispiel in Vergleichstests, sind so passiert. Wenn irgendein Notbremsassistent ein Männchen umfährt, dann fährt es das um. Wenn irgendein SUV nicht einen Berg hochkommt, dann kommt es da nicht hoch. Das ist nicht von uns gefaked, sondern es ist einfach so passiert. Und daraufhin müssen wir uns und die Redaktion sich extrem oft mit Dingen auseinandersetzen. Du kannst ja gerne noch mal ein Beispiel nennen. Und dann haben wir da eigentlich auch schon einen schönen Twist drüber in die Transformation der Medien.
Wir kommen da auch gleich zum nächsten Punkt, definitiv. Wichtig ist ja nur, dass mal einfach zu verdeutlichen, dass es eben genau diese Auseinandersetzung auch gibt mit der Industrie. Und dann ist es eben wirklich so, dass die, wie du schon gesagt hast, dass die Redaktion, der Sender da auch wirklich mit einem geraden Rücken sitzt und uns nicht das Gefühl gibt, beim nächsten Mal bitte ein bisschen sanfter, sondern ganz im Gegenteil. Das ist die Kernmarke, das ist die Glaubwürdigkeit und ich glaube, das macht die Sendung auch, ist jetzt schon fast ein kleine Empfehlung im TV, aber das macht die Sendung, glaube ich, auch so wertvoll. Und was eigentlich für mich bloß wichtig war, um das auch mal darzustellen, ist, weil das für ein gerades Bild wichtig ist, zu sagen, da stehen wir und ja, wir nehmen uns nicht raus, dass wir auch Fehler machen und auch blauäugig sind, aber ich glaube, grundsätzlich stehen wir schon an dem Punkt, wo auch wir wirklich auch uns das rausnehmen können. Und das mache ich auch gerne, zu sagen, wir dürfen das auch mal kritisch bewerten, was die anderen Kollegen da machen. Hm.
Dann sind wir eben genau bei dem zweiten großen Teil unseres Podcasts, der vielleicht nicht ganz mehr so lange wird, aber der da extrem gut anknüpft. Und das ist eigentlich die Transformation der Medien selbst. Also wie verändert sich das Spielfeld der Medien und die Medien selber und was macht das mit der Berichterstattung? Früher gab es Print, wenn du willst, Hörfunk und Fernsehen. So, das waren die, mit denen man zu tun hatte. Heute ist das Ganze viel mehr verrutscht in Richtung Online. Das heißt, wir reden hier von den sozialen Medien. Es gibt Leute, die werden eingeladen, weil sie nur Instagram, nur TikTok machen, auf Twitch streamen oder Fotos hochladen. Wir reden hier also von Plattformen, die ihre eigene Logik mitbringen. Und auf diese Plattformen wollen aber natürlich auch, weil es die Plattformen sind, die ein ganz großer Teil der Menschheit nutzt und darüber ihre Sachen rezipiert, also aufnimmt, da wollen natürlich auch die alten Marken drauf stattfinden. Ein Automotor und Sport hat einen Instagram-Kanal, Vox Automobil hat einen Instagram-Kanal, YouTube-Kanäle werden aufgemacht. Das heißt, wir spielen aber dann auf einem Spielfeld, was einer gewissen Logik schon folgt, aufgrund der Plattform, auf der wir uns bewegen. Es ist nicht so wie im normalen Fernsehen, ich mache meinen Inhalt und den posaune ich raus, obwohl das beim Fernsehen ja auch schon bestimmte Sachen sind. Wenn wir einen Beitrag machen, müssen wir uns an bestimmte journalistische, TV-journalistische Gesetzmäßigkeiten, wenn du so willst, halten. Ne? Wir müssen einen Spannungsbogen aufbauen, wir müssen, ich sag mal, eine Spielregel aufbauen, wenn wir so einen Beitrag machen. Der kann nicht einfach nur sein, da stellt sich einer hin und sagt 5 Sätze und geht dann wieder aus dem Bild. Das wird heute nicht mehr funktionieren. Das heißt, auch da passen wir uns ja schon an. Das wird aber natürlich in den sozialen Medien noch viel krasser, weil ein Algorithmus hinter einer Plattform extrem streng ist und extrem ganz klaren Regeln folgt, was er ausspielt und was nicht. Ganz klar, jetzt nicht im Sinne von, die stehen in einem Buch und die kannst du dir einfach angucken, aber jeder, der sich im Internet bewegt, weiß, was da für Sachen gezeigt werden und welcher Art und Weise sie folgen. Und dieser Art und Weise müssen sich aber dann, wenn sie dort Erfolg haben wollen, auch die klassischen Autojournalismus-Medien, denen müssen sie folgen.
Das sagst du so einfach. Ich würde sagen, ich bin mir da gar nicht sicher, ob das ein Gesetz ist. Du erinnerst dich noch vor, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir sind ja jetzt schon echt nicht mehr die allerneuesten in dem Business, wir waren halt ja wirklich schon lange. Und du erinnerst dich, als auf diesen Fahrveranstaltungen plötzlich YouTuber aufgetreten sind. Das waren dann auf einmal so 3, 4 Typen, die kanntest du nicht. Und die sind dann halt ums Auto getanzt, also da waren TV-Teams noch 4 Leute. Und die sind aber zu zweit ums Auto getanzt und haben da einfach irgendwelche Sachen gemacht. Also während du quasi den ganzen Tag und den ganzen nächsten Tag von morgens bis abends Fahrszenen, O-Töne, um Gottes Willen, von A nach B gefahren, also wirklich den ganzen Tag geackert hast, haben die sich im Prinzip, ich verkürze jetzt mal ein bisschen, 10 Minuten vors Auto gestellt, was erzählt, fertig. Den Rest des Tages haben die an der Bar gesessen.
Mhm.
Da war das erste Mal, wo wir doch so aus der klassischen TV-Produktion gesagt haben, was ist denn das? Das habe ich immer belächelt, weil ich immer dachte, Moment, egal was so an neuem Scheiß kommt, so ein gewisses Maß an Anforderungen an seine eigene Arbeit muss es doch geben. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Story-Twist, ich komme jetzt zur Veranstaltung und bin fast noch der Einzige, der nach dem alten Schema arbeitet. Und etablierte Marken wie Auto, Motor und Sport haben auch auf einmal, und jetzt muss ich vorsichtig sein, junge Menschen, die vor Autos stehen und Sachen sagen.
Ist ja genau der Punkt, den ich gerade meinte.
Genau.
So. Die folgen jetzt der Plattformlogik.
Die haben gesehen, aha, das muss so und so laufen und machen das jetzt 1:1 nach und haben das aber vorher auch kritisiert.
Exakt, das ist exakt das, was ich meinte.
Und das ist vielleicht jetzt auch eine Frage, vielleicht sind wir auch echt dumm, das meine ich echt so, weil ich habe das Gefühl, wir sind die Einzigen, die das einfach nicht so sehen.
Das ist für mich die Geburtsstunde der Marshalls gewesen. Das ist für mich der Punkt, warum wir gesagt haben, das geht nicht. Deshalb war da die Frage zu sagen, was können wir machen, um unsere Erfahrung, die wir haben im klassischen Fernsehen und mit dem Erzählen von Geschichten, um das jetzt in eine Form zu packen, die auf den neuen Plattformen hoffentlich funktioniert, aber eben eine gewisse Wertigkeit noch mit sich bringt, die wir nun mal erlernt haben, die wir auch erlernt haben über Marken wie Auto, Motor und Sport. Wir haben beide da gelernt und haben da auch gelernt, fachlich und sachlich mit Themen umzugehen. Wir haben da mit extrem fähigen Kollegen zusammengearbeitet und Kolleginnen und haben einfach gelernt, wie man das macht. Und das muss aber in der Neuzeit für meinen Geschmack so umgesetzt werden, dass es trotzdem einen Anspruch hat und eine Wertigkeit hat, aber auch eine Unterhaltung haben kann, dass eigentlich alles zusammenkommt, um nicht zu sagen, ach so, die Plattform folgt der Logik, da braucht nur einer stehen und einen Knopf drücken und 3-mal dran drehen. Ja, dann machen wir das doch auch so, weil dann kriegen wir ja mehr Klicks. Das darf eine Veröffentlichung mit einem journalistischen Anspruch, die über Jahrzehnte gewachsen ist, nicht einfach so machen. Das ist wirklich so, als würdest du die Tagesschau auf einmal von Dieter Bohlen moderieren lassen, machst die 1,5 Stunden lang und lässt noch ein paar Tänzerinnen und Tänzer im Hintergrund rumhüpfen und sagst dann, ja, das ist aber nur mal das, was die Leute sehen wollen, deshalb machen wir das jetzt so. Nein, weil du alles verlierst. Du verlierst alles, was du dir über Jahrzehnte aufgebaut hast, wenn du auf einmal im neuen Medium, wo alle jungen Leute jetzt drauf gucken und aber auch alte Leute drauf gucken, sagst, okay, da gehe ich jetzt hin, da kann ich ja jetzt machen, was ich will. Da kann ich jetzt hinstellen, wen ich will, ist ja ganz egal. Die können auch sagen, was sie wollen. Das kann stimmen oder nicht, ist ja ganz egal. Ist ja online, ist ja morgen wieder weg, so ungefähr gefühlt, ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Genau, und darin liegt ein Grundmechanismus. Und ich will mich da auch nicht selbst geißeln oder uns. Aber wenn man das mal wirklich als ganz groben Mechanismus mal dechiffriert, dann sehe ich, dass im Prinzip diese, ich sag's mal, Inhaltsleere, also da ist wirklich weniger Substanz drin, das ist wirklich ein einfachstes Vorbeten von Pressemappeninhalten. Ja. Da tust du niemandem Gefallen. Und ich glaube, dass der Grundsatz ist, das ist nicht der Journalismus gegen die Autoindustrie, das ist eine Partnerschaft. Und das muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein, ist es auch in vielen Stellen. Das ist ja nicht so, dass das nur schlecht ist. Aber das muss eine Partnerschaft sein, die Kritik aushält. Wie unter uns.
Ja, klar.
Ich muss dir sagen können, dass das nicht cool ist. Du musst mir sagen können, dass das nicht cool ist. Und dann gucken wir, wie wir da was Cooles draus machen. Und dieses Selbstverständnis von einer Partnerschaft ist komplett aufgelöst. Also das sehe ich nicht.
Ja. Wenn man jetzt nochmal auf unsere Kernfrage zurückkommt, hat der Automobiljournalismus Mitschuld an der Krise? Höre ich bei dir raus, ja, du siehst dich da als Journalist schon als jemand, der auch Versäumnisse hatte, aber auch oft genug kritisch war, würde es aber, glaube ich, sagen, der gesamte Journalismus ist nicht auf diese Kritik, also nicht auf dieser kritischen Schiene gewesen, sondern hätte kritischer noch sein müssen.
Das ist meine These grundsätzlich. Ich glaube, deswegen haben wir dieses Thema auch in die Welt geschubst. Also ich glaube, wenn in einem Morning Briefing in Wolfsburg oder in Stuttgart die großen Logos, die roten großen Logos von Autozeitschriften oder Autosendungen alle mal so untereinander in der Analyse aufgeklappt worden wären und da würde drinstehen, Achtung, roter Alarm, roter Alarm, roter Alarm, die kreiden uns alle an, dass wir das nicht richtig machen, dann hat das natürlich einen Einfluss auf die Analyse, wie die umgehen mit. Aber in dem Moment, wo natürlich eine Presse unehrlich ist mit ihrem Partner, der Industrie, hat das einen anderen Einfluss. Also von daher definitiv, meine These ist, das wäre jetzt nicht, wir würden jetzt nicht in einer anderen Welt leben, wären die Ereignisse anders gewesen. Aber ich glaube schon, dass wir als gesamtes Autosegment eine andere Selbstwahrnehmung gehabt hätten. Da hätten wir schon vor 10 Jahren vielleicht gewusst, wo wir uns dran halten müssen und welche Kernwerte wir stärker fördern müssen.
Ich schließe mich da an, ohne dass ich jetzt groß nochmal ausschweife, sondern ich sehe das ganz genauso. Wenn ich jetzt mich selber nochmal angucke, und das will ich genauso tun wie du, einfach zu gucken, habe ich als Journalist in den letzten 15 Jahren genug dafür getan? Würde ich das ein bisschen anders sehen als bei dir? Ich glaube, ich war auch immer kritisch, aber kritisch in erster Linie bestimmten Produkten gegenüber. Ich habe einen kritischen Bericht zum Beispiel über die S-Klasse gemacht im Vergleich mit den anderen Luxuslimousinen. Kritisch in dem Sinne aber jetzt nicht, dass du da rausgehst und sagst, Alter, der hat aber die S-Klasse auseinandergenommen. Nein, das nicht, sondern einfach nur aufgezeigt, wo Defizite liegen im Vergleich zu anderen. Das hätte man vielleicht noch schärfer machen können, sagen wir mal so. Ich würde es heute als unter der Marke die Marshalls schärfer machen. Das kann man sagen. Meine Versäumnisse sehe ich darin, dass ich mehr hätte hinterfragen müssen auch. Ich hätte mehr mir mal die wirtschaftliche Seite zum Beispiel der Elektromobilität angucken müssen. Ich habe mir angeguckt, wie weit kommen die Autos, habe das kritisch berichtet. Ich habe mir angeguckt, wie gut lassen sich die Batterien recyceln, habe das auch kritisch berichtet, habe mir angeguckt, wo kommen die Rohstoffe her, habe das auch kritisch berichtet. Aber auch vielleicht nicht in dem Umfang, im Sinne von in der Häufigkeit, wie ich das hätte machen sollen, sondern ich hätte vielleicht 10 Berichte in der kritischen Art machen sollen und so waren es vielleicht nur 3. Das ist so die eine Sache, die ich mir ankreiden kann, dass einfach dieses Gegengewicht, von dem du eben so schön gesprochen hast, dass das nicht schwer genug war. Also dass es einfach nicht die Menge und die Masse hatte, gegen das andere dagegen zu halten. Die klassischen Themen von Infrastruktur, Reichweiten, Thema und so weiter, das haben wir, glaube ich, genug berichtet. Es ist aber eben auch sehr produktspezifisch. Aber ich glaube wirklich diesen wirtschaftlichen Aspekt, und der ist nun mal Kernelement dieser Krise, den habe ich so nicht kommen sehen. Ich habe nicht genug mich mit China anfangs auseinandergesetzt, wie schnell die wohin kommen können, wie schnell die auch deutsche Hersteller in die Bredouille bringen können. Das habe ich so nicht kommen sehen. Da war ich zu wenig drin in dem Thema. Dann ist man dann doch gefangen in seinen, okay, heute teste ich das Auto, morgen das. Das keimte dann erst auf mit den chinesischen Autos, die dann hier schon waren. Dann ist es ja viel zu spät. dann da ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. Deshalb, das ist so mein persönliches Fazit dazu, dass ich sage, ich hätte auch häufiger kritisch sein müssen.
Ich würde die Last dir gerne etwas nehmen. Das waren ja jetzt wirklich, also ich, es gibt ja so viele schönen Wetterauto-Podcasts. Ich glaube, wir sind so echt der finsterste, den es gibt.
Zweite Folge direkt wieder reingekackt.
Es ist wirklich der Untergang hier.
Wir können ja mal versprechen, dass auch andere Folgen kommen.
Ich denke das schon. Ich denke, aber vor allem hat das ja auch vielleicht ein bisschen den Effekt, wenn unsere Freunde uns hier hören, dass sie auch vielleicht den Content, den wir machen, noch mal ein bisschen anders damit einordnen können. Wenn das vielleicht dazu geführt hat, dann ist ja schon ganz cool.
Ich würde sagen, gerade der Content, den wir Instagram machen, den kann man auf zwei Weisen gucken. Man kann den sehen und sagen, boah, da sind aber viele lustige Bilder und ich habe gelacht. Wir haben aber auch oft genug gehört von Leuten, die verstehen, dass das zwischen den Zeilen doch auch oft derbe ist und auch ernst gemeint ist und auch vieles drin ist, was bestimmte Dinge anprangert. Und wer das aber zwischen den Zeilen noch nicht gelesen hat, der wird jetzt vielleicht über den Podcast, wo wir diesen Layer von lustig mal weggenommen haben, sehen, was dann so ein bisschen dahinter steckt. Und das wollen wir hier auch weiter in dem Podcast so machen. Wie gesagt, das soll nicht heißen, dass hier nicht auch mal gelacht wird, dass nicht auch mal Gäste dazukommen, dass wir nicht auch mal andere Dinge besprechen. Aber ich würde schon sagen, dass das hier es ist halt keine Minute 30, sondern es ist eine Stunde oder eine Stunde 30. Und da gehen wir den Sachen dann auch mal auf den Grund und tun uns auch, wie wir jetzt heute gemacht haben, auch vielleicht selber keinen Gefallen. Ja, das ist es eigentlich. Also wir würden wieder sagen, wie beim letzten Mal auch, schreibt gerne in alle möglichen Kommentarspalten, die sich bieten, was ihr von diesem Podcast haltet. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schlagt Themen vor. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schlagt Verbesserungen vor. Und wir freuen uns da über alles. Und auch, wie gesagt, Kritik an uns, das ist vollkommen fein, solange sie nicht in Großbuchstaben formuliert ist und mit 17 Rechtschreibfehlern.
Also in diesem Sinne wollen wir den Spaß am Auto hier keinem verderben. Ganz im Gegenteil, wir wollen da einfach wieder zusammen auf eine gute Spur finden. Wichtig, glaube ich, noch zu verstehen ist, dass das hier kein Podcast ist, der sich also der Formatierung von solchen Podcasts unterwirft. Das ist natürlich wieder überhaupt nicht unser Style. Heißt also, wir streben keine wöchentliche Veröffentlichung an, weil das so sein muss, sondern wir machen das, wenn das Thema stark und bereit ist und wenn wir uns mal an einem Ort sehen. Von daher immer wieder regelmäßig, unregelmäßig. Umso wichtiger, weil wir die Engagement Rate natürlich hier auf 0,01 runterhandeln mit so einer Aktion. Umso wichtiger ist es, dass ihr, also wenn ihr das hier ansatzweise gut findet, teilt das, abonniert diesen Podcast. Das ist die wichtigste Währung für uns. Und dann hören wir uns
in der nächsten Folge. Dankeschön. Ciao.